Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus der kalifornischen Wildnis, aus dem Urwald von Los Angeles zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 11. März 2024. Über die Oscar-Verleihungen werde ich Sie im weiteren Verlauf des Tages informieren oder aber morgen früh. Hier geht es ausschließlich um die politischen und gesellschaftlichen Nachrichten, die übers Wochenende in der Schweiz zu reden gegeben haben. Und ich werde mich bemühen, diese Ereignisse mit der gebotenen Distanz von ein paar tausend Kilometern einzuordnen. Amerika, die Vereinigten Staaten, sind eben doch ein großartiges Land. Ich erlaube mir ja ab und zu, die Regierung in Washington zu kritisieren. Das ist aber auch bitter nötig. Doch die USA, die Vereinigten Staaten, sind schon sehr inspirierend und ich genieße es immer wieder, hier zu sein. Denn das Land, vor allem jetzt hier die Westküste, Los Angeles ganz speziell, das vibriert vor Energie. Und die Amerikaner sind ja sehr tüchtige Leute. Die meisten, mit denen man hier spricht, haben mehrere Jobs. Und Los Angeles, das ist also nicht kalifornischer Schlendrian, etwas Surferromantik am Strand, sondern hier wird hart gearbeitet. Die Leute stehen sehr, sehr früh auf. Und ja, sind hier, um Geld zu verdienen. Natürlich gibt es auch viele Touristen. Und jetzt bei den Oscars schaut ein Großteil der Welt hier in die Welthauptstadt der Gaukler, der Traumfabrikanten und dieser unglaublich innovativen Industrie, die es schafft, sozusagen die kollektiven Wünsche und Obsessionen der Menschheit immer wieder in fantastische Geschichten zu bannen. Und natürlich hat mein Besuch hier auch an der Westküste sehr viel mit dem Film zu tun. Und wir hatten die Gelegenheit, wie ich ja schon angekündigt hatte, eine ganze Reihe von tollen Persönlichkeiten, herausragenden Exponenten der Filmkunst zu treffen. Gestern ein volles Programm. Es ging los im Academy Museum. Das ist ziemlich neu, in der Innenstadt von Los Angeles gelegen, in einem großen Bürokomplex, in einem Doppelgebäude. Und wir konnten uns da nur einen Teil dieser sehr, sehr großen Ausstellung anschauen. Und was mich da am meisten beeindruckt hat, das waren Exponate aus Filmen, die zum Teil schon über 100 Jahre alt sind. Etwa ein Hut, ein Uniformhut, den der legendäre Schauspieler und Regisseur Erich von Stroheim getragen hat. Erich von Stroheim, Sie erinnern sich vielleicht noch, hat am Abend seiner Laufbahn eine interessante Rolle gespielt in Billy Wilders Sunset Boulevard, diesem Abgesang auf die große Hollywood-Diva, gespielt von Gloria Swanson. Und Erich von Stroheim spielte ihren Butler, der eigentlich ihr Regisseur gewesen war. Und aus einer ganz, ganz frühen Rolle von Stroheims stammt dieser Hut. Dann haben wir gesehen aus einem Monsterfilm The Blob, das Silikongeschlüder, das damals eingesetzt wurde für die Trickeffekte. Man zeigte uns ein wunderschön geschaffenes Messer, einen Dolch, der in Ben Hur mit Charlton Heston eine wichtige Rolle spielte. Dann aus Naked Lunch, diesem bizarren Film von David Cronenberg, war jene Käfer-Schreibmaschine zu bestaunen für alle Filmfreaks unter ihnen. Ich als ehemaliger Filmkritiker, das war sozusagen ein Charcuterie-Buffet, wie für einen Fleischliebhaber. Also ich konnte mich da fast nicht satt sehen. Dann ging es weiter. Wir gingen ins Studio von James Cameron. James Cameron, der Kanadier, ist einer der erfolgreichsten Filmemacher der Gegenwart, sowohl unglaublich innovativ, wie auch kommerziell höchst tüchtig, gehört zu den am meisten verdient habenden Filmemachern der Weltgeschichte. Bekannt geworden natürlich durch Terminator mit Arnold Schwarzenegger, dann Titanic, ganz wichtig, er hat aber auch einen Alien-Film gedreht, übrigens interessant. Für das Monster Alien hat ja ein Schweizer, Hans-Rudi Giger, damals den Oscar gewonnen, wobei Wie uns Cameron erzählte, hatte er nicht die besten Beziehungen zu Giger, weil er ihn nicht mehr für seine Alien-Version beigezogen hat. Cameron, ein hochtalentierter Maler und Künstler auch. Seine Mutter war Malerin, sein Vater Ingenieur. Und Cameron ist sozusagen eine Kernfusion aus beiden Sensibilitäten. Er hat selber sehr viel entworfen und gezeichnet und gemalt, was in diesen Filmen dann zum Ausdruck gekommen ist. Beispielsweise auch den Cyborg, gespielt von Arnold Schwarzenegger. Das hat Cameron selber entworfen. Er hat uns dann zum Abschied noch ein Buch geschenkt mit Bildern aus seiner Laufbahn, die er selber gestaltet hat. Das findet am 4. April in Paris an der Cinémathèque Française findet eine sehr große Ausstellung statt, die diese Artwork, diese Kunst von James Cameron würdigt. Für mich am spektakulärsten war, als wir da ankamen, da wurden wir geführt in eine riesige Halle, in einen Betonblock, wie ein Hangar auf einem Flughafen. Dort hingen Bilder von Avatar. Das ist ein Film, der sehr stark auch computergeneriert ist. Dann erzählte uns James Cameron, dass in diesem Gebäude Avatar aufgezeichnet worden sei. Also all diese fantastischen Landschaften, die da auf der Leinwand an einem vorbeiziehen, die sind im Computer generiert worden, mit natürlich Greenscreens und Bluescreens und wie das alles heißt. Die Schauspieler waren dann in dieser Halle, um die Handlung einzuspielen. Und viele, die jetzt vielleicht beim Hollywood-Kino zum Teil auch etwas kritisch gegenüberstehen, wenden dann allenfalls ein, ja, dass dieser James Cameron, das sind da Computerfilme, das sind Unterhaltungsfilme, aber für jemand, der ein Flair für so etwas hat wie ich, muss ich da schon entgegenhalten. Was James Cameron auszeichnet, ist, und das macht für mich seine Qualität aus, ist, dass er es eben schafft, mit diesem ganzen Computerprimborium am Schluss dann eben im Film auf der Leinwand doch eine emotionale Intimität zu erzielen, die Herzen zu packen, die Träume zu stimulieren. Das sind nicht Computerfilme, das sind nicht digitale Fabrikationen, eiskalt da wie aus einer Felsspalte, sondern das sind tatsächlich mit den Mitteln der Elektronik gestaltete, berührende Geschichten. Und ich glaube, das ist seine ganz, ganz große Qualität, abgesehen davon, ist er ein sehr charmanter Erzähler und man merkt, dass er technisch extrem interessiert ist. Ihn fasziniert ja auch das Tauchen, ihn fasziniert die Umwelt. Er ist bis in die tiefsten Tiefen der Ozeane getaucht, hat da natürlich auch Beziehungen zur Schweiz, zur Familie Picard, Bertrand Picard, einer der Nachkommen, der heute mit seinen Flugmaschinen da um die Welt segelt. Picards Ahnen, die haben sich ja mit der Tiefseetaucherei und der U-Boot-Technik einen Namen geschaffen. Und das hat natürlich auch James Cameron ganz massiv inspiriert. Er ist ein Pioniertyp, ein Weltenerkunder und Weltenerschaffer. Und für mich ein großer Höhepunkt, einmal so einer Persönlichkeit zu begegnen, auf sozusagen auf Handreichung hin und mit ihm auch etwas zu plaudern und ins Gespräch zu kommen. Am Abend dann ein Essen mit einem anderen Giganten, mit einer anderen Legende, Martin Scorsese. Sein Film Killers of the Flower Moon ist am Start hier an den Oscars und werde Ihnen dann erzählen, wie er abgeschnitten hat. Martin Scorsese ist auch ein Mann, der die Filmgeschichte über Jahrzehnte hinweg geprägt hat, übrigens auch als Hochschullehrer, sind einige andere bekannte Regisseure bei ihm in die Schule gegangen, zum Beispiel Oliver Stone, das wissen nur die wenigsten. Und Martin Scorsese ist auch ein vor Energie überschießender Erzähler, Tüftler und Erkunder von menschlichen Situationen und Abgründen. Was ihn allerdings auch extrem fasziniert, das hat er uns erzählt, ist die Musik. Und das merkt man auch seinen Filmen an. Die Soundtracks sind sehr elaboriert. Aber bevor ich mich da weiter verliere in meiner Filmleidenschaft, meine Damen und Herren, möchte ich nun doch noch zu den Nachrichten kommen für alle, die jetzt vielleicht dem Hollywood-Primborium, dem Hollywood-Zirkus nicht so viel abgewinnen können. Aber es ist eben doch eine fantastische Industrie und ähnlich vielleicht wie wir Schweizer, wir sind ja auch Tüftler, wir haben beispielsweise eine Pharmaindustrie, die aus Pülferchen da Rohstoffe, Pillen und Medikamente entwickelt hat, gewissermaßen aus dem Nichts etwas unglaublich Werthaltiges geschaffen und erfunden hat. Ja, genau das ist sozusagen Hollywood. Die haben eben auch aus dem Nichts, sozusagen aus dem Wüstensand heraus, diese Traumfabrik hergestellt. Das sind gewissermaßen Medikamente fürs Hirn, Halluzinogene der Realitätsflucht, die hier gestaltet werden. Aber eben nicht nur Realitätsflucht, sondern viele Filme haben unseren Blick ja auch auf die Welt, auf die Wirklichkeit und auf die Menschen sehr stark geprägt und auch sehr positiv immer wieder inspiriert. Also bitte keine Abfälligkeiten hier gegen Hollywood und gegen den amerikanischen Film, gegen die Kinokunst. Nun kommen wir zur Prosa des schweizerischen Politikalltags. Der Bundesrat hat am Freitag das definitive Verhandlungsmandat mit der EU verabschiedet. Das Stimmverhalten war klar, Albert Rösti und Guy Parmelin dagegen. Die gewerkschaftsnahe, aber schwache Elisabeth Bohm-Schneider legte ein skeptisches Ja ein. Karin Keller-Sutter von der FDP ebenfalls skeptisch, durfte aber dem zustimmenden Parteikollegen Ignazio Cassis nicht in den Rücken fallen. Der Stadtbasler Beat Jans unter Pharmaeinfluss Europhil, fast am schlimmsten für die Unterwerfung, die durch Skandale angeschlagene Viola Amherd. Also sie hat sich da als eigentliche EU-Turbine, als Antreiberin profiliert in diesem Bundesrat. Auffallend an der Medienkonferenz, die Rede war fast nur von technischen Details wie Spesenregelung, aber nicht davon, dass wir die seit 150 Jahren bestens funktionierende Schweiz mit ihrer direkten Demokratie, der Volksherrschaft beerdigen mit diesem Rahmenvertrag. Das ist ja der ganz entscheidende Punkt, diese Einpackung, diese Unterwerfung der Schweiz unter die Europäische Union würde zur Beseitigung, zur Zertrümmerung unserer direkten Demokratie führen und damit das Herz der schweizerischen Staatlichkeit zum Erliegen bringen. Weiter fiel auf, dass Cassis jetzt auch das Gaunerwort von Economie Suisse und Fuhrer Hugi der Stabilisierung und Weiterführung der bilateralen Verträge braucht. Früher hat er noch klar dargelegt, dass für Brüssel bilaterale auf Augenhöhe nicht mehr in Frage kommen, sondern dass die Rechtsübernahme, die durch diesen Rahmenvertrag Tatsache würde und die EU-Gerichtsbarkeit hier gefordert werden aus aus den Brüsseler Hauptquartieren. Also diese Bilateralen, das ist Wortbetrug, das ist eine Gaunerei der Sprache. Da versucht man ihnen etwas aufzuschwatzen, was einfach nicht stimmt. Das sind keine bilateralen Verträge auf Augenhöhe, sondern das ist eine Unterwerfung. Die EU ist der Chef, die Schweiz würde zum Knecht. Ich habe am Wochenende den Begriff der Zwangsehe verwendet. Das ist eine Zwangsehe. Die Schweiz soll in eine Zwangsehe mit der Europäischen Union hineingedrückt werden, wobei die EU sozusagen der Ehemann alle Macht in der Hand hat. Und wenn sich die widerspenstige Gattin hier, eben die Schweiz, einmal wehren möchte, dann gibt es Schläge, Peitschenhiebe, Folterwerkzeuge. Dann kann sie mit Sanktionen in die Knie gezwungen werden. Völlig verrückt, dass unser Bundesrat sich für so etwas hergeben möchte. Interessant war auch, dass Bundesrat Cassis von einer zunehmend instabilen Welt spricht, die, Zitat, sichere Beziehungen mit den Nachbarländern erfordere. Nur, die EU wurde einmal als Friedensprojekt verkauft. Heute wollen deutsche Politiker Taurus-Raketen an die Ukraine liefern. Generäle müssen Bombardierungspläne gegen Krimbrücke ausarbeiten. Der französische Präsident Macron will Bodentruppen schicken. Die EU möchte das im Krieg befindliche Land Ukraine aufnehmen. Die einzige militärisch ernstzunehmende Macht Großbritannien mit A-Bomben ist aus der EU ausgeschieden. Fazit für die Schweiz: Wenn man jemals aus Sicherheitsgründen nicht an die EU andocken sollte, dann jetzt. Diese Abstimmung wird die wichtigste des beginnenden 21. Jahrhunderts. Die Mutter aller Schlachten. Es geht um die Zukunft der Volkssouveränität, unseres Stimmrechts, um die Entscheidungsgewalt der Schweizer über ihre Institutionen. Das muss ich hier bei plätschernden Gewässern und auch flatternden kalifornischen Vögeln in aller Deutlichkeit herausstreichen. Weitere Beobachtung, die Medien nehmen das EU-Verhandlungsmandat kritisch wahr. Sie berichten, es sei ein Fehler, das Verhandlungsmandat zu publizieren. Jetzt könne man nicht mehr zurück, auch brauche es jetzt keine abgehobenen Diplomaten, sondern populäre Gesichter für die Ja-Kampagne. Die Economist Suisse als einzige wirklich begeisterte Organisation für diese Paketlösung, diese Einpackung, wie sie auch genannt wird, habe ein Glaubwürdigkeitsproblem und so weiter. Also die Behörden haben das Verhandlungsmandat der Schweiz aufs Internet gestellt. Ich meine, wie dumm ist denn das? Das kann ja jetzt Brüssel auch einsehen. Das heißt, für unsere Leute gibt es ja gar kein Zurück mehr in diesen Besprechungen und Ausmachungen. Im Zusammenhang mit Economist Suisse war köstlich die Kritik der Direktorin Monika Rühl nach der Abstimmung über die 13. AHV-Rente. Sie sagte damals, alle Rentner, alle Schweizer schauen nur für sich, deshalb hätten sie dafür diese AHV-Rente gestimmt. Aber was tut denn die Economist Suisse, die wegen kleinster wirtschaftlicher Vorteile bereit ist, die schweizerische Volkssouveränität aus dem Fenster zu werfen? Ich meine, das ist ja eine nicht mehr zu überbietende Egozentrik, die da an den Tag gelegt wird von diesem Wirtschaftsverband, dessen Direktorin dann auch noch die Stirn hat, den Schweizern Egoismus vorzuwerfen. Das ist also unglaublich, was da alles zum Vorschein kommt. Arthur Ruttishauser, Chefredaktor der Sonntagszeitung, spricht von europapolitischem Selbstmord. Er hält es für schwer vorstellbar, dass die Euroturbos gegen eine Allianz von SVP und Gewerkschaften da trumpfen könnten. Allerdings, die Mitte schwankt. Präsident Gerhard Pfister windet sich wie ein Aal. Er ist eigentlich dagegen, vor allem aber dürfte er mit Blick auf die Wahlen etwas seine Zuger-Unterstützer im Blick haben. Denn der Kanton Zug hat wie kein anderer die Trumpfkarte des Föderalismus ausgespielt. Der Kanton Zug ist ein Erfolgsmodell, eben gerade deshalb, weil die Zuger selber bestimmen konnten über ihre Rahmenbedingungen, weil sie es besser machen können. Und das, diese Selbstbestimmung, möchte ihnen Pfister vielleicht noch nicht, aber bei ihm weiß man nie, wie lange er durchhält, die möchte man ihnen mit dieser EU-Unterwerfung wegnehmen. Das dürfte auf keinen Fall realisiert werden, aber es ist alles andere als gesichert. Ich bin da nicht so optimistisch, dass das abgewehrt werden kann. Also der Arthur Ruttishauser, sein Wort da in Gassis Ohren. Es ist übrigens auch nicht die Europäische Union, nicht die Schweiz, wie man wieder behauptet wird, die diese Unterwerfung möchte, diese Rahmenverträge. Es ist vor allem die Europäische Union, die da die Schweiz eintopfen, sich unterjubeln will, weil die EU braucht Geld, sie braucht einen Nettozahler und vor allem stört die EU die Schweiz, ein Land, das eben demokratisch ist, freiheitlich und viele der Dummheiten, die in der EU gang und gäbe sind, eben nicht mitmachen. Die Schweiz ist sozusagen der Stachel im Fleisch der Europäischen Union und deshalb setzt ja die EU laufend diese Folterwerkzeuge ein wie Horizon, Medizinaltechnik oder Börsenäquivalenz. Das hat noch gefehlt. Unser Geheimdienst, der Nachrichtendienst des Bundes, warnt vor Spionageattacken Putins und von Russland. Unser Geheimdienst hätte besser dafür gesorgt, dass der online auffällige 15-jährige tunesienstämmige Messerattentäter von Zürich rechtzeitig aus dem Verkehr gezogen wäre. Gut, man kann auch sagen, da war nichts zu machen. Schließlich haben wir den Fischenstaat auf Druck der Linken abgeschafft und dürfen nicht mehr überwachen. Besonders stoßen in diesem Zusammenhang eine Aussage des Altgeheimdienstchefs und Kalten Kriegers Peter Regli in der Sonntagszeitung. Zitat, wer heute neutral ist, steht auf der Seite des Aggressors. Zitat Ende. Das ist tragisch, dass so ein Unsinn von intelligenten Leuten in der Schweiz immer wieder erzählt und wiederholt wird, wer neutral sei, sei auf der Seite des Aggressors. Das ist einfach dummer Quatsch, geschichtsblind. Diese Leute sollten sich einmal auseinandersetzen mit der Geschichte der schweizerischen Neutralität. Die Schweiz stand im Zweiten Weltkrieg nicht auf der Seite des Aggressors. Die Aktivdienstgeneration, General Guison, die haben das Land verteidigt und unser Bundesrat hat unter schwierigsten Bedingungen auch das gemacht, was nötig war. Aber die Schweiz hat damals an der Neutralität festgehalten. Und die bürgerliche Schweiz, die stand dahinter, allem voran eine neue Zürcher Zeitung mit ihrem Chefredaktor Willy Bretscher, der ganz klar für die Neutralität argumentiert hat. Und zwar genau nachdem die Truppen von Hitler in Polen eingefallen waren. Und zu behaupten, das sei eine Stellungnahme für den Aggressor, damit dokumentiert man seine durchschlagende Ahnungslosigkeit in Bezug auf die Neutralitätsthematik. Der Bund schickt seine 38.000 Angestellten in einen Diversity- und Inklusionskurs, um zu lernen, wie ein Team reagiert, wenn jemand in den Mutterschaftsurlaub geht oder wie man einer Person mit Behinderung begegnet. Die Schulung könne am Computer absolviert werden und benötige eine Viertelstunde. Ich fordere alle 38.000 Bundesangestellte auf, diesen Unsinn zu boykottieren und stattdessen eine Viertelstunde zu arbeiten, als diese Selbstverständlichkeiten zu praktizieren, die man schon in der Kinderstube mitbekommen hat, die allerdings in einem Diversity-Programm des Bundes für viele Unsummen, vermutlich sehr, sehr viel Geld ausgebrütet worden sind. Abfahren mit diesem Unsinn. Interessantes Porträt in der Sonntagszeitung über den ehemaligen leitenden Zürcher Staatsanwalt Jürg Vollenweider, der gegen das drohende Diktat der WHO auch in der Schweiz kämpft, und zwar in einer Gruppierung, die von SVP bis zu den Grünen geht. Tatsächlich würden die geplanten Pandemievorschriften die Souveränität unseres Landes massiv beeinträchtigen, beerdigen. Vollenweider fand auch die Zertifikatspflicht in der Covid-Zeit rechtsstaatlich unerträglich, ja gesetzeswidrig. In der NZZ noch ein spannender Artikel, sehr kritisch, eine Abrechnung mit der CS-Spitze, so etwas hätte man vor einigen Monaten da noch nicht lesen können. Und was auch auffällt, es häufen sich die Tramunfälle in der Stadt Zürich, gab eine Reihe von tragischen Vorkommnissen, gerade in letzter Zeit. Und ich habe hier den Eindruck, das sei eine Folge jener gezielten gegen den Individualverkehr gerichteten Verkehrspolitik der rot-grünen Stadtregierung und der entsprechenden Mehrheiten da im Parlament. Man treibt einfach die Leute auf die Straße gewissermaßen, möchte sie umerziehen zu Fußgängern oder Tramfahrern und diese geräuschlosen Trams, das ist eben eine ziemlich gefährliche Sache. Die einen heißen ja geradezu Cobra-Trams, da weißt du nie, wann du gebissen wirst, wann so etwas wieder irgendwo um die Ecke herumschießt, und das ist nun die Quittung, zumindest eine mögliche denkbare Auswirkung dieser Anti-Auto-Politik, die da von den Zürcher Ideologen rot-grüner Provenienz vorangetrieben wird. Meine Damen und Herren, das war's hier fürs Erste aus Los Angeles, aus Kalifornien. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag und einen tollen Start in die neue Woche. Und ich werde jetzt gleich aufzeichnen die internationale Ausgabe, das auch mit interessanten Themen. Also bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder zurück und für Sie da. Machen Sie es gut und genießen Sie noch etwas den Blick da in diese tropische Vegetation hier in Los Angeles. Bis bald.